Lieber himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir uns jetzt mit dir, mit deinem Wort beschäftigen dürfen. Ich danke dir, dass wir uns ausrichten dürfen auf das, was du uns sagen möchtest. Du weißt, wie jede und jeder Einzelne hierher gekommen ist, was einen beschäftigt. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen ruhig machst, dass wir auf dich hören können, auf das, was du sagen möchtest. Sei du uns, wie gerade gesungen, Brot, Tür und Weinstock und der Hirte. Danke, dass du da bist. Amen. Wenn ich je zu leise werde, dann bitte sag es mir rechtzeitig. Meine Stimme ist irgendwie, ich hatte Erkältung und ist irgendwie immer nur angekratzt. Deswegen kann durchaus sein, dass ich vielleicht manchmal ein bisschen leiser werde und ungewohnter, wie es vielleicht sonst so ist. Genau. Was habe ich euch heute mitgebracht? Ich habe gedacht, naja, wir sind so in der Mitte des Jahres und was würde sich denn mehr anbieten? Ah, danke, Irmel. Was würde sich denn mehr anbieten, als dass man sich mal wieder die Jahreslosung anguckt? Weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist es ganz oft so, am Anfang ist sie noch sehr präsent. Und je weiter das Jahr voranschreitet, desto eher ist so, dass man es auch ein bisschen vergisst und sich gar nicht mehr ganz so damit beschäftigt. Aber ich finde, wir haben so eine schöne Jahreslosung und es ist so, so wertvoll, da mal nochmal reinzugucken. Und gerade wenn man jetzt so die Nachrichten der letzten Monate und Jahre anguckt, wenn man so sieht, ich habe jetzt den letzten Beitrag gesehen, wo es um diese Frage ging, so eine Gegenüberstellung, wie wahrscheinlich ist es denn, dass wir in den Dritten Weltkrieg kommen? Und wenn du dich mit dem beschäftigst, dann kann dein Herz ganz schön schwer werden, dann kann man ganz schön erschrecken. Wenn man hierher fährt und sieht, wie gelb, grau, abgebrannt die Erde ist, wenn man sieht, wie heiß es ist, wie sich die Klimaforscher überschlagen mit dem, was wohl uns noch so die nächsten Jahre erwartet, dann kann das Herz schwer werden. Man kann sich erschrecken. Aber in unserer Jahreslosung steckt so viel Hoffnung und so viel Zuversicht. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir da immer wieder auch mal reingucken und dass wir nicht müde werden, uns zu ermutigen und davon zu sprechen. Unsere Jahreslosung lautet: Siehe, ich mache alles neu. Offenbarung 21, Vers 5. Wir machen erst einen kleinen Ausflug so in diese Rahmenbedingungen, in welchem Kontext steht denn diese Jahreslosung, und dann gucken wir uns einfach mal jedes Wort an. Die Jahreslosung steht in der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, geschrieben vom Johannes, und sie beschreibt so diese größte und allumfassendste Erneuerung aller Zeiten. Es ist ein Wort Gottes aus der Zukunft für unsere Gegenwart. Und dieses Wort, das will trösten, ermutigen und motivieren, nicht aufzugeben. Und vielleicht geht's oder ging's dir so wie mir viele Jahre und dieses Buch Offenbarung, da hast du so gedacht, ob ich das lesen möchte. Und wenn ich anfange, es ist schwierig und es ist eher rätselhaft, es verursacht mir Unbehagen. Es sind so viele Visionen und Bilder, die ich gar nicht so richtig verstehe. Interessant ist, dass das griechische Wort für Offenbarung Apokalypse heißt. Apokalypse, da stellen wir uns der Weltuntergang vor und das ist was ganz Schreckliches. Die Medien, die Filme, die zeigen uns da ganz schlimme Bilder. Aber eigentlich bedeutet es nur so viel wie enthüllen, aufdecken, offenbaren. Also es geht darum, dass wir, ich finde, es ist ein bisschen so, wie wenn man in einem Film sitzt, so ein Preview, also so ein Vorspann sieht, schon mal so ein bisschen geht ein Vorhang auf, so ein kleines bisschen darf man mal schon hinter die Kulissen gucken. Es ist so eine verborgene Realität, die Zukunft von Himmel und Erde, und der Johannes, der enthüllt sie in dieser Offenbarung. Und es ist gar nicht die Offenbarung des Johannes, sondern es ist die Offenbarung von Jesus Christus, die Gott ihm, dem Johannes, gegeben hat. Und der Johannes, so lesen wir in den ersten Versen, er ist der treue Zeuge, der bezeugt, was Gott ihm eingibt. Also es ist eigentlich ein Buch über Jesus Christus, über sein Kommen und über sein Wirken. Und ganz interessant ist, dass im Kapitel 1 in Vers 3 steht, dass selig oder glücklich oder gesegnet der ist, der dieses Buch liest oder hört. Wie schön, wir alle sind im Moment gesegnete Menschen. Nach den ältesten Überlieferungen wurde die Offenbarung eben von Johannes, also dem Apostel und dem Sohn des Zebedäus, verfasst, sowie auch das Evangelium und die drei Gemeindebriefe. Und man nennt Johannes auch den Seher wegen eben dieser prophetischen Gesichter oder Visionen, die Gott ihm geschenkt hat. Gott öffnet ihm einen Blick hinter den Vorhang für die zukünftige Geschichte und die Zukunft wird für Johannes durchsichtig. Er durchschaut Dinge, weil Gott ihm einen Einblick und Durchblick gibt. Und auch wenn für uns manche dieser Visionen und das, was da drin steht, so ein bisschen Unbehagen bereiten oder uns vielleicht sogar erschrecken, dann ist es gar nicht das Anliegen der Offenbarung. Sondern es geht darum, uns zu ermutigen. Das Geschehene, was auf uns zukommt, das soll uns nicht lähmen, sondern stärken. Und was Gott Johannes enthüllt, soll eben nicht verwirren, sondern Hoffnung und Trost schenken. Und ich glaube, oder ich weiß, es ist so, wir kennen uns leider im Alten Testament nicht so gut aus wie die Juden. Und deswegen haben wir oft Probleme mit dem, was an Bildern und an Symbolen verwendet wird, weil wir sie nicht richtig lesen können und nicht richtig einsortieren können. Für Juden ist die Offenbarung gar nicht so schwer zu lesen. Die Schrift erklärt sich durch die Schrift. Ich habe schon wieder ein paar Jahre her eine sehr interessante Predigt von Hans-Peter Heuer über die Offenbarung gehört. Und da war so das erste Mal für mich so ein Aha-Erlebnis, weil er sehr deutlich erklärt hat, wirklich so Schritt für Schritt, war mehr so bibelschulenmäßig, was denn diese Symbole bedeuten und wofür sie stehen. Und plötzlich wird manches ganz, ganz klar, alles was so befremdlich erschien. Genau. Und mitten in all diesen Gesichtern und Visionen meldet sich unser lebendiger Gott selber zu Wort. Und deswegen ist das, was ihr hier lest, siehe, ich mache alles neu, nur eine verkürzte Version eigentlich des Verses. Denn da steht, und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Also, der auf dem Thron sitzt, das ist doch der, der das Sagen hat, auch in unserer Welt. Und deswegen auch so dieses Bild, das ist der Herrscher, das ist der, der bestimmt. Der über allem steht, der alles souverän unter Kontrolle hat. Der Herr der Ewigkeit. Und er selber sagt dieses erlösende Wort, siehe, ich mache alles neu. Und er bürgt dafür, dass sich sein Versprechen auch wirklich erfüllt mit seiner ganzen Autorität. Das schauen wir uns nachher auch noch mal ein bisschen an. Denn er möchte, dass es schriftlich festgehalten wird, dass nicht nur der Johannes das weiß, sondern dass es aufschreibt, auch für uns heute. Er gibt sozusagen Brief und Siegel und eine göttliche Garantieerklärung, dass das Beste noch kommt. Er will uns in der Ungewissheit unseres Lebens Sicherheit und Gewissheit geben. Er will unser Vertrauen stärken und uns Durchhaltekraft schenken. Und jetzt gucken wir uns einfach mal diese 5 Worte nochmal genauer an. Und wir fangen an mit dem Wort siehe. Kennt ihr das, wenn ihr unterwegs seid, im Urlaub oder irgendwo mit Freunden und da ist irgendwas Besonderes? Schau mal da. Oder hast du den Mond gesehen, wenn der so richtig groß ist? Hast du gesehen, wie die Sonne auf- oder untergeht? Oh, die Kinder, die sagen, oh, guck mal, die Muschel, die ich gefunden habe oder was ich gemacht habe. Also siehe, oh, guck mal genau hin, da ist was ganz Besonderes. Und wenn es in der Bibel siehe heißt, dann lenkt uns das, unseren Blick auf was, was ganz offensichtlich da ist, was man so leicht übersehen kann, wo man so leicht vorbeigehen kann. Es ist so ein Fingerzeig auf was ganz Wesentliches. Wie so eine Art Sehhilfe für das, was man wahrnehmen kann, wenn man den Blick drauf richtet. Gott sagt, siehe, und es heißt, Achtung, jetzt kommt was Entscheidendes. Guck ganz genau hin. Es lohnt sich, hinzusehen und bewusst wahrzunehmen. Es lohnt sich, hinzuhören und innezuhalten. Es gilt, aufzupassen und sich darauf einzustellen. Jetzt sind wir schon, wie gesagt, in der Mitte des Jahres, aber vielleicht habt ihr noch was im Kopf, wo dieses Siehe auch immer ganz groß wird. Was fällt euch? Sieh, dein König kommt zu dir. Genau, und noch was im gleichen, ähnlichen Kontext?
Siehe, ich verkündige euch große Freude.
Jawohl, auf den Feldern. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Schau genau hin in diesen kleinen Stall, wo du so schnell vorbeigehen würdest, weil es so ärmlich ist. Du gar nicht glaubst, dass da was Besonderes ist. Siehe, schau genau hin. Ganz genau. Ich, wir haben es gerade schon so ein bisschen gehört. Wer ist denn dieses Ich? Wer ist denn das, der hier spricht? Damit stellt sich der vor, der hier eben dieses Versprechen gibt. Der, den wir sozusagen in Verantwortung nehmen können und beim Wort nehmen können. Und diese drei Buchstaben, die stehen für den, der sich Abraham mit den Worten vorstellt, ich bin, der ich bin. Ich, das ist der König aller Könige, der Herr aller Herren, der Gott aller Götter. Ich, das ist der Schöpfer und der Herr des Himmels und der Erde. Der Große, der Allmächtige und der Heilige. Der, der im Himmel thront und bei den Zerschlagenen wohnt. Der, der die Sterne zählt und die Tränen trocknet. Dieses Ich, das ist der Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes, der tröstet, wie eine Mutter tröstet. Und dieses Ich, das ist der, der auf dem Thron sitzt und die Mächtigen regiert. Ups, zu schnell. Mache. Mache. Was Gott verspricht, ist nicht nur ein frommer Wunsch. Es ist nicht bloß so ein Vorsatz. Ha, man könnte mal und ich hätte Lust, was zu machen. Und wenn mal Zeit ist, dann. Es ist nicht nur Theorie, sondern wenn Gott sagt, ich mache, dann ist es ein Handeln. Und dann dürfen wir ihn beim Wort nehmen und er ist verlässlich. Und wir gucken einfach mal in die Bibel, ob das stimmt, was ich sage. Denn die ist voll mit Aussagen, die genau das bezeugen. So schreibt zum Beispiel, lesen wir im 4. Mose, Gott ist kein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun, reden und nicht halten? Der Psalmschreiber im Psalm 33 sagt, denn des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, hält er gewiss. Wenn er spricht, dann geschieht es. Wenn er gebietet, steht es da. Jeremia sagt, wie sich der Herr etwas vorgenommen hat, so führt er es aus. Und der Psalmist aus Psalm 115 sagt, er kann schaffen, was er will. Und Gott selber sagt im Jesaja, mein Ratschluss soll zustande kommen. Und alles, was mir gefällt, will ich tun. Und wenn wir in der Bibel forschen, dann stellen wir fest, ja, Gott erweist sich durch die Zeiten als Worteinhalter und als Verheißungserfüller. Denken wir nur an den Bundesschluss vom Noah. Bis heute haben wir dieses Zeichen des Bundes, des Regenbogens. Denken wir an das Versprechen von Abraham, wie zahlreich seine Nachkommen sein werden. Denken wir an die Zusage an Mose. An die Verheißung, an die Deportierten in Babylon und vor allem an die Ankündigung des Retters der Welt, Jesus Christus. Was für ein Gott, der so klar, so eindeutig und so zuverlässig ist. Und dieser Gott sagt, ich mache alles. Und dieses alles, weiß ich nicht, wie es euch geht, aber das, also mich setzt das manchmal schon so ein bisschen unter Druck, gell? alles richtig machen, alles im Blick haben, keine Fehler, möglichst immer perfekt, nicht angreifbar, alles erledigen, alles unter einen Hut bringen. Ist alles geputzt, wenn Besuch kommt? Ist an alles gedacht, bevor wir in Urlaub fahren? Haben wir doch nur das Wichtigste, die Reisepässe vergessen, wie auch immer? Ich finde, dieses alles, das übersteigt unser Denken und unsere Möglichkeiten. Dieses alles, wenn ich alles versuche im Griff und im Blick zu haben, das kann mich echt auch krank machen. Ihr kennt es bestimmt, Menschen, die so, von denen man so sagt, die sind so 150-prozentig, die noch dreimal zurückgehen, um zu gucken, ob tatsächlich auch der Herd aus ist. Habe ich alles richtig gemacht? Und bei Gott? Bei Gott gehört dieses alles zu seinem Wesen. Alles bedeutet, er hat auch alles in den Händen, er hat alles im Blick, er hat alles im Griff. Hier nur eine kleine Auswahl, wie die Bibel ihn beschreibt. In ihm wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Lesen wir im Kolosser. Der Psalmist schreibt, alles, was der Herr will, das tut er im Himmel und auf Erden, im Meer und in den Tiefen. Paulus schreibt im Römer, denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, ihm sei Ehre in Ewigkeit. Der ihnen allen das Herz geschaffen hat, achtet auf alle ihre Werke, schreibt der Psalmist in Psalm 23. Und im Hebräer lesen wir, und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Und in Markus, er hat alles wohl gemacht. Alles bedeutet, keiner fällt hinten runter. Er vergisst niemanden und nichts. Kann manchmal beängstigend sein, aber ich finde es eher tröstlich. Es gibt nichts, was er nicht sieht. Es gibt nichts, von dem er es nichts weiß. Und es gibt nichts, worüber er nicht die Macht hat. Und jetzt kommen wir zu diesem letzten Buch. Wort neu. So ein ganz kleines Wort, wieder nur mit drei Buchstaben. Aber neu ist doch sowas, oh, das kann schon inspirieren und motivieren. Es ist so eine neue Chance, ein neuer Tag, ein neues Glück. Da gibt es so Hoffnung. Manchmal ist es so, also so habe ich das erlebt, wenn ich so innerhalb meiner Arbeit mal vielleicht meine Arbeitsstelle gewechselt habe. Oh, dann ging es so neu, du bist irgendwo neu reingekommen. Das hat mir Freude gemacht. Das war manchmal auch wirklich so eine neue Motivation. Das Wörtchen neu hat es wirklich in sich und deswegen ist es in der Werbung auch das am häufigsten verwendete Attribut. Und ich fand es in der Schule und bis heute geht es mir so richtig schön, wenn es ein neues Heft gab. Die erste Seite, die da liegt und ich denke, jetzt kann ich meine Sonntagsschrift auspacken, meine schönsten Stifte, das wird ein Heft, habt ihr noch nie gesehen. Das ist bis heute so. Nach den ersten paar Seiten ändert sich das, dann kommen Kleckse rein, dann hat man doch mal nicht so schön geschrieben, wie auch immer. Aber der Anfang, das erste Heftchen, die erste Seite, Wahnsinn. Dann das neue Heft war immer ein neuer Anfang. Und die Bibel zeigt uns, dass Gott der große Neumacher ist. Er war das am Anfang der Welt und er ist es immer wieder. Und dieses griechische Wort kainos, das da für neu steht, das bezeichnet was, was neu ist in seiner Art. Und es steht im Gegensatz zu dem, was vorher war. Es tritt an dessen Stelle und ersetzt, was alt, abgenutzt, nicht mehr passend oder unbrauchbar geworden ist. Und das ist was, was wir gar nicht so sehr kennen, dieses völlig neu im Sinne von unbekannt, ungebraucht, ungewohnt, neuartig. Also es ist nicht nur das neue Handy, das vielleicht eine Kamera mehr hat oder ein bisschen größer oder kleiner geworden ist, sondern was ganz anderes. Es ist was, was wir uns gar nicht vorstellen können. Es ist auch nicht das neue Auto, das halt jetzt irgendwie optische Verbesserungen gekriegt hat, ein neuer Motor, ein neuer Antrieb. Es ist was ganz anderes. Es ist nicht neu nach der Zeit, sondern neu nach der Erscheinungsform, nach der Qualität, nach dem Charakter. Und dieses Wort Kainos, das dafür das Neue steht, es wird in der Offenbarung immer wieder gebraucht. Wir lesen vom neuen Namen, vom neuen Lied, das neue Jerusalem, der neue Himmel und die neue Erde. Und dann macht Gott alles neu. Und das nicht nur neu im Gegensatz zum Alten, sondern neu qualitativ anders. Das bedeutet beständig, vollkommen, weit überlegen, erstaunlich, wunderbar. Also, wir könnten uns das gar nicht vorstellen, aber es wird niegelnagelneues sein. Und Gott drückt nicht nur so diesen Reset-Knopf, wo man sagt, okay, jetzt löschen wir mal die Festplatte und dann setzen wir es neu auf, so auf Werkseinstellung zurück. Wie habe ich es mir mal gedacht? Wir gehen mal zurück zum Beginn der Schöpfung. Nein, dies wird eine absolut neue Schöpfung sein. Völlig. Alles wird neu sein. Und es geht auch nicht nur um eine Umwandlung und eine Erneuerung des Gegenwärtigen. Es ist eine Neuschöpfung und ein Neubeginn. Gott sagt, siehe, ich mache alles neu. Das bedeutet auch, dass diese alte Welt mit all ihrer Vergänglichkeit, mit all ihren vertrockneten Wiesen, mit all dem, wo wir merken, wir werden älter, wir kriegen das eine oder andere Zipperlein, wir wissen nicht, wo das noch weitergeht. Wo die alte Welt mit den Auswirkungen der Schuld in all den vielfältigen Facetten, die gibt es nicht mehr. Diese Welt, die gekennzeichnet ist von den Folgen der Verlorenheit, wie Leid, wie Angst, Einsamkeit, Not und Tod, die wird nicht nur repariert, nicht nur an den bestimmten Stellen so ein bisschen wieder verbessert, es wird neu gemacht. Und es wird da sein, ohne alles, was unser Leben bislang schwer und vergänglich macht. Und auch wenn wir uns das alles gar nicht so vorstellen können, diesen neuen Himmel und die neue Erde, wir können uns darauf einstellen. Das hat so was mit dieser Hoffnung, mit diesem Blick zu tun. Und wir können uns einstellen mit folgenden Punkten. Mit berechtigter Vorfreude. Denn wir wissen, das Schönste kommt noch. Kennt ihr diese Geschichte von der Frau, die sich beerdigen lässt mit einem Kuchengabel? Sie weiß, dass sie sterben wird und hat mit ihrem Pfarrer ein Gespräch und sagt, ich möchte bitte mit der Kuchengabel in der Hand beerdigt werden. Und wie die Menschen dich fragen, was ist denn jetzt das, wieso hatten die noch eine Kuchengabel in der Hand? Dann sag ihnen bitte, wenn ich wo eingeladen war, dann war das Allerschönste und die größte Freude, die ich hatte, wenn ich an meinem Tisch, an meinem Teller oben diese kleine Gabel oder den kleinen Löffel gesehen habe, weil ich wusste, boah, es gibt Nachtisch. Das Schönste kommt zum Schluss. Und da gehe ich jetzt hin, weil ich weiß, mein Leben ist gelebt, es ist gegessen, das Besteck ist benutzt, aber jetzt kommt das Gäbele, jetzt kommt das Dessert, jetzt kommt das Sahnehäubchen. Und das sagt den Leuten, das Schönste kommt und es kommt zum Schluss. Und dieses Wissen, das darf uns tragen, auch in dunklen Tagen. Das darf uns tragen mitten im Leid und das darf uns trösten, wo alles andere einfach nur Vertröstung ist. Wir haben eine berechtigte Vorfreude, schwarz auf weiß niedergeschrieben. Wir dürfen uns darauf einstellen mit einer begründeten Hoffnung. Wir bezeugen diese urchristliche Hoffnung, Maranatha, unser Herr kommt. Und unser Herr verzögert diese Verheißung, dass er kommt, gar nicht hinaus. Er will uns da jetzt nicht auf die Folter spannen oder sagen, ein bisschen haltet er schon noch aus. Er möchte, dass kein Mensch verloren geht. Aber er wird kommen. Es wird irgendwann die Zeit zu Ende sein und dann kommt er, ganz sicher. Ich lese euch mal, was Petrus schreibt in 2. Petrus 3, die Verse 8 bis 13. Da schreibt Petrus, und ihr sollt wissen, liebe Freunde, dass ein Tag für den Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Also wenn wir das Gefühl haben, es ist schon lange Wartezeit, für Gott ist es keine Zeit. Es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Doch der Tag des Herrn wird so unerwartet kommen wie ein Dieb. Dann wird der Himmel unter schrecklichem Lärm vergehen und alles wird sich in Flammen auflösen und die Erde wird mit allem, was auf ihr ist, verschwunden sein. Wenn aber alles um uns her sich auf diese Weise auflösen wird, wie viel mehr solltet ihr dann ein Leben führen, das heilig ist und Gott ehrt? Ihr sollt den Tag erwarten und ihn herbeisehnen. Den Tag, an dem Gott den Himmel in Brand setzt und die Elemente in den Flammen zerschmelzen. Wir aber erwarten den neuen Himmel und die neue Erde, die er versprochen hat. Dort wird Gottes Gerechtigkeit herrschen. Was für eine Zusage. Wir dürfen uns darauf einstellen mit einem entschiedenen Leben. Wir haben es gerade gehört, Gott möchte, dass alle Menschen von ihm hören, dass alle Menschen sich zu ihm bekehren. Und wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir leben als Christen in der Welt, aber sind nicht mehr von der Welt. Also diese Spannung, von der die Bibel auch spricht, dass wir als Christen schon heilig, schon abgesondert sind. Boah, wenn man sich manchmal gar nicht so heilig fühlt, gell? Aber wir sind es. Und es ist so ein Spannungsfeld, das wir aber im Alltag immer wieder spüren. Und deswegen lesen wir auch und schreibt uns Paulus in Römer 12, wir sollen eben nicht nach dem Schema dieser Welt leben und der Verführung der Welt widerstehen. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir einfach gucken, Jesus, wie hast du das gemacht? Ich will dir nachfolgen. Jesus, hier ist mein Herz und du sollst mein Herr sein. Ich möchte, dass du mich veränderst. Wir hatten vor 2-3 Wochen einen aus der IHL da, der hat gesagt, zum Geburtstag haben wir ein paar gratuliert und haben gesagt, die Welt wird zu dir sagen, bleib so, wie du bist. Aber wir sagen dir, werd immer mehr Jesus ähnlich. Und das ist so ein Wunsch, glaube ich, den können wir mitnehmen. Sind wir bereit, ihm ähnlicher zu werden? Und sind wir aber auch bereit, ihn zu bezeugen? Durch unser Leben darf er durch uns hindurchscheinen. Dieses Siehe, ich mache alles neu, ist auch nicht nur ein Versprechen in die Zukunft, für das, was mal kommt. Wer sich für ein Leben mit Jesus Christus entschieden hat, der erlebt, dass schon jetzt und hier alles neu werden darf. Weil Jesus verspricht dir und mir, ich bin für deine Sünden gestorben und mein Tod ermöglicht dir ein neues Leben. Nicht nur in der Ewigkeit, sondern schon im Hier und Jetzt. Du kannst frei werden von dieser Last der Sünde und der Schuld. Mein Blut wäscht dich rein. Und wenn du mir nachfolgst, wenn du zulässt, dass ich in dir lebe, dann mache ich in dir alles neu. Dann bist du vielleicht deinem Jätsern nicht mehr hilflos ausgeliefert. Dann musst du dein Selbstwertgefühl nicht in Äußerlichkeiten suchen. Dann leg deine Identität nicht in Schönheit, in der Jugend oder in beruflichem Erfolg. Denn deine Identität liegt in der Tatsache, dass du Gottes geliebtes Kind bist. Mit Jesus ist ein Neuanfang möglich. Wird es Rückschläge geben? Ganz bestimmt. Und jeder von uns weiß und kennt es, dass man damit kämpft. Aber es ändert nichts an dieser Tatsache, dass mit deinem Bekenntnis zu Jesus Christus, deinem Retter, dein neues Leben bereits angefangen hat. Wir sind in dieser jetzigen Welt, in diesem Spannungsfeld von jetzt schon und noch nicht, immer wieder diesen Rückschlägen ausgesetzt. Immer wieder diesem zu merken, ich wollte so nicht, aber jetzt bin ich doch aus der Haut gefahren. Oder jetzt habe ich doch schlecht geredet oder wie auch immer. Aber wir sind auf dem Weg zur Ewigkeit, zu diesem endgültig neuen Leben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns auch gegenseitig auf dem Weg immer wieder neu ermutigen. Oder wie eine liebe Schwester mal zu mir gesagt hat, ich kann gerade nicht beten, bet du für mich. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir da miteinander ehrlich sind und ehrlich unterwegs sind und uns gegenseitig schützen, ermutigen und unterstützen. Und da sind wir schon bei dem Nächsten, nämlich genau dieser Ermutigung. Weil wir eben einen wirklichen Trost haben, nicht nur so ein Vertrösten, es wird schon alles wieder gut. Gerade wenn es um Tränen, um Leid und Verlust durch den Tod geht, dann gilt für uns Christen, bei allem Schmerz, der da sein darf, bei aller Trauer, wir werden beim Herrn sein, alle Zeit. Der Hans-Peter Reuer, der ehemalige Leiter vom Tauernhof, der hat auf seinem Grabstein stehen, Christus ist mein Gewinn. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Die Welt wird sagen, wenn du stirbst, verlierst du alles, dein Leben, alles, was war. Nein, Christus ist mein Leben und da werde ich in der Ewigkeit alles haben. Das heißt, es ist ein Trost für uns auch in der Trauer und auch im Leid. Und auch wenn ich in Verhältnissen gerade verzweifle, weil es einfach nicht gut ist, weil meine Krankheit wieder größer geworden ist, weil ich nicht weiß, wie ich es aushalten soll. Und trotzdem zu wissen, wir werden am Ende in der Ewigkeit sein und Gott sagt, ich mache alles neu. Mein Körper, der gerade mit Zucker und mit Gallensteinen zu kämpfen hat, den werde ich irgendwann mal hier lassen. Zurücklassen und es wird nie wieder so sein, dass ich Schmerzen habe. Darauf freue ich mich. Wer an Jesus glaubt, er kennt eine Todesangst, aber er weiß auch von der Ewigkeitshoffnung. Und er hat heute schon einen Grund für Auferstehungsfreude. Und wir können uns wirklich auf dieses alles neu einstellen mit mutigem Handeln. Weil dieses Wissen um Gottes neue Welt, die lässt uns die Hände nicht in Schoß legen. Wir dürfen unsere Hände falten und beten für diese verlorene Welt. Wir dürfen Hand anlegen, um jetzt schon Tränen zu trocknen, Trauernde zu trösten und Menschen in Not zu helfen. Und da gibt es übrigens auch kein Ablaufdatum im Sinne von, aber jetzt bin ich zu alt, also ich kann nichts mehr machen und kann man mich überhaupt nur brauchen, Gott kann mich bestimmt nicht mehr brauchen. Und da habe ich einfach immer dieses Beispiel von der Marianne Tod bei uns aus der Gemeinde vor Augen, die schwer krank war, ins Pflegeheim kam, eine Kurzzeitpflege, man wusste auch gar nicht, wird sie je da wieder rauskommen, geht es vielleicht sogar sehr schnell mit ihr zu Ende. Und das Erste, was ihr aufgefallen ist, in all dem, dass es ihr nicht gut ging, da gibt es gar keinen Gottesdienst, da gibt es ja gar keine Andachte, da gibt es ja gar nichts. Und was hat sie gemacht? Sie hat erst mal angefangen zu organisieren, dass da ein Gottesdienst sonntags stattfindet. Sie hat angefangen zu beten mit ihren Nachbarinnen, die in dem Zimmer liegen. Und als sie wieder ein bisschen rauskommt aus dem Zimmer, hat sie mit den Menschen gebetet. Sie war in der Zeit, wo man durchaus hätte verstehen können, dass sie sagt, ich kann nicht mehr. Ich will auch nicht mehr und ich habe nichts mehr zu geben. So ein Segen für dieses Heim. Und auch später, wo sie dann zu Hause war und das Haus nicht mehr verlassen konnte, ihr Telefon ist nie stillgestanden. Sie hat so viel telefoniert, mit Menschen gebetet, sie ermutigt und war so ein Segen. Also es gibt kein Skat nicht mehr. Manchmal haben wir vielleicht den Eindruck, es ist nur ein Tropfen auf der heißen Stein. Manchmal haben wir den Eindruck, ich bete schon so lange für eine Person und da tut sich nichts. Aber lass uns da dranbleiben, weil wenn ich weiß, dass Gott am Ende alles neu macht, dann muss ich nicht resignieren, sondern bleibe ich voller Hoffnung einfach da dran. Und deswegen dürfen wir auch freundlich einladen, dass wir mit unserem Leben Zeugnis geben, weil es geht nicht nur um eine Kleinigkeit, es geht nicht nur um einen Geschmack, es geht nicht nur um die Frage, wie die Küchenmaschine oder ein Thermomix oder vielleicht irgendwie ein anderes elektronisches Kochgerät von irgendeiner anderen Firma. Mag ich das oder mache ich es lieber knete meinen Teig mit der Hand? Es geht nicht um eine Geschmacksfrage, es geht um Himmel und Hölle. Es geht um Leben oder Tod. Und wir sind herausgefordert, liebevoll, nicht mit der Bibel auf dem Kopf, sondern wirklich liebevoll durch unser Leben das Menschenmögliche zu tun, damit andere diese gute Nachricht hören und erfahren können. Es gibt für jeden einen Freiplatz im Himmel. Und ich finde es so schön, manchmal können wir in der Begleitung von Menschen erleben, wie Gott ein Menschenleben völlig neu macht. Und wir dürfen bitten, Gott sei Dank dürfen wir bitten, das kommt nämlich nicht auf uns und auf unsere Möglichkeiten, unsere Leistung an, weil wir dürfen bitten und wir dürfen auch bitten, komm Herr Jesus. Und das nicht nur als Tischgebet, sondern als Protestgebet gegen diese Ungerechtigkeit und das Chaos in dieser Welt. Maranatha, unser Herr kommt. Und wir warten, wir dürfen warten und wir dürfen es erbeten, diesen neuen Himmel und die neue Erde mit nach seiner Verheißung und mit diesem Wissen, dass die Gerechtigkeit dort wohnen wird. Am Ende aller leidvollen Wege steht für uns Jesus-Leute die Begegnung mit Gott und mit seiner neuen Welt. Gott selber, und das ist das, was er uns hier verheißt, schafft eine Zukunft, in der wir in seiner Gegenwart vollkommenen Frieden und Freude erleben dürfen. Wir wissen, es kann noch manches in unserem Leben kommen, aber es wird nichts mehr dazwischen kommen. Das Schönste kommt noch. Wer Jesus gehört, der hat schöne Aussichten. Er hat ein Leben mit dem Prädikat ewig, also mit einer Ewigkeitsgarantie. Und am Ende gibt es ein Fest ohne Ende. Freude pur, Glück ohne Verfallsdatum. Und dann heißt es wirklich, Ende gut, alles gut. Wir wissen das, dass es ein Happy End gibt und dass es nicht nur ein Märchen ist. Denn Gott sagt, siehe, ich mache alles neu. Was für eine mutmachende Perspektive. Amen.